Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Menschen, die in ihren jeweiligen Disziplinen besonders gut sind und daher auch Besonderes leisten, sind oft von einer ganz besonderen Aura umgeben. Gemeint ist diese Energie, die spürbar ist, wenn Talent, Leidenschaft und Disziplin zusammenkommen. Die Sterneköchin Lea Linster ist so ein Mensch. Sie leuchtet förmlich, wenn sie über Kümmel, Kartoffeln und Klischees spricht, über ihren ausgeprägten Geruchssinn, über Trüffelöl, das sie nicht mag, Hotdog und Lippenstiftmünder, geht das zusammen? Ihre weltbesten Madeleines und über Maßlosigkeit, zelebrierte Maßlosigkeit, die uns über das Genug jetzt hinwegträgt. 1955 kommt Lea in Luxemburg zur Welt und wächst 800 Meter von der französischen Grenze entfernt mit ihrer Familie in einem gastronomischen Betrieb auf. Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt sie das Restaurant, erarbeitet sich alle relevanten Diplome und wird 1987 erstmalig mit einem Stern ausgezeichnet, den sie nie verlor. Und weil Blut dicker als Brühe ist, schreibt ihr Sohn Louis diese Erfolgsgeschichte fort. Aber jetzt geht's um eine wunderbare Erzählerin, eine interessante Frau, die von vielen als die Grande Dame der europäischen Spitzenküche bezeichnet wird. Frau Linster, herzlich willkommen. Was habe ich für ein Glück, dass Sie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wurden und jetzt bei diesem Kurztrip nach Berlin hier mich auch besucht haben. Es ist schön, Sie kennenzulernen. Herzlich willkommen.
Ja, ganz meinerseits.
Was sagt man in Luxemburg, wenn man jemanden willkommen heißt?
Wir sagen immer Moyen.
Moyen?
Ja, Moyen heißt ja eigentlich morgen, oder sagen wir aber von morgens früh bis abends spät. Moyen, und ich glaube, es ist auch das erste Wort, was die Ausländer, wir haben ja ganz viele bei uns, lernen. Ja. Die sagen dann Moyen, dann glaubst du, die sprechen Luxemburgisch, aber dann sagen sie gerade nur Moyen.
Das ist wie bei den Hamburgern, also mit Moin. Ne?
Die sagen
das
ja zweimal halt, Moin. Ja
auch, das hat auch nichts mit Guten Morgen zu tun oder so. Und Leute, die sich dann so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen anwidern, aber dann so, na Moin, am Morgen sagen, ja, na, die sich sofort enttarnen. Ja. Ja, Luxemburg, das ist so wahrscheinlich Fluch und Segen, dass man als kleine Insel so zwischen all diesen Nationen ist und es vielleicht auch, keine Ahnung, fehlt es den Luxemburgern und Luxemburgerinnen, dass man nicht sofort weiß, wie die eigene Identität definiert werden könnte? Oder gibt es die sehr wohl?
Ja, also wir sind ganz schlimm luxemburgisch.
Und was ist luxemburgisch? Was ist das denn?
Ja, einfach, ja, ich weiß es auch nicht genau. Ja, ich fühle mich auch als Luxemburgerin und so zwischen Belgien, Deutschland, Frankreich. Dann tun wir so, dass wir da nicht erdrückt werden.
Vielleicht nehmen Sie sich das Beste einfach heraus.
Ja, genau. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Ja. Wir nehmen uns das Beste von jedem. Also ganz witzig ist ja, wir sagen ja, um richtig gut zu essen, ist französische Küche in deutschen Portionen.
Ja, das haben Sie, stimmt. Das habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ja. Das stimmt. Das wäre ideal. Ja. Also deutsche Portionen, würden Sie auch sagen, damit fangen wir jetzt schon mal an, sind größer als im europäischen Durchschnitt, würden Sie das sagen?
Nein, das würde ich nicht behaupten. Aber eine deutsche Portion ist schon ein bisschen üppig, ja. Nicht so wie französisch, da muss ja manchmal gucken, ob das tatsächlich die Portion ist oder.
Ja. Sind Sie jemand, der dieses Gefühl kennt, über das Hungergefühl hinaus zu essen, einfach aus Spaß daran? Oder, haben Sie sich angewöhnt, aufzuhören, wenn Sie satt sind?
Nein. Also ich habe Disziplin eigentlich nur, wenn es um mein Restaurant geht und um die Arbeit. Da bin ich diszipliniert. Wenn es um mich selber geht, weniger. Dass man so isst, bis es weh tut, kenne ich auch. Ja.
Wo tut es dann mit dem Bauch natürlich? Ja, klar.
Ja, dann wärst du ein bisschen, kriegt man so einen kleinen Druck und dann denkt man, wissen Sie, wann ich das habe? Wenn etwas richtig Gutes da ist und man weiß nicht, wann du wieder mal so was Gutes bekommst oder genau das, dann denke ich, oh, jetzt ist aber, ja, du weißt ja nicht, wann du noch einmal so was Herrliches kriegst. Und dann genieße ich das auch. Aber nichts geht über diesen ersten Bissen in einem neutralen, jungfräulichen Gaumen. was einen dann urplötzlich in Ekstase versetzt. Das ist das.
Das ist wirklich schön.
Ja, ne? Ja. Und dann davon isst man nachher gerne ein bisschen too much. Und dann braucht man, dann sagt man so, das war's. Aber jetzt, aber irgendwie machen wir es ja wieder.
Ihr aktuelles Buch schiebt auch so ein bisschen diese zwei Küchen übereinander, also die französische und die deutsche Küche. Mhm. Wenn Sie jetzt mal die Deutschen, die Luxemburger und die Franzosen vergleichen, sagen wir mal, ein Franzose geht einkaufen, ein Deutscher und ein Luxemburger, drei typische Produkte, würden die sich so voneinander unterscheiden?
Ja, also der Franzose, also das sind alle, wir reden hier von Klischees.
Natürlich.
Aber heute sind die Leute alle, ja, also wenn du denkst, es ist ein Franzose, dann ist da gerade keiner. Er tut nur auf Franzose, oder auch wenn du dir ein Baguette unter den Arm schiebst, hast du noch keinen französischen Pass, ja. Bist auch noch nicht aus Paris. Auch der Beret, auch die Baskenmütze hilft da dir nicht viel weiter. Auch nicht der Camembert, aber das sind halt die Klischees, und es geht einfach darum, dass der Franzose weiß, was er liebt. Und dass er sich das immer wieder verschafft. Und das habe ich auch. Daher weiß ich, wie das funktioniert. Also, da gehst du auf Nummer sicher. Wenn der Franzose sein Baguette hat von seinem Bäcker, ich brauche dann noch meine luxemburgische Butter. Und dann noch der Camembert, der richtig gereift ist. Einen guten Kaffee, da kann an dem Tag nicht so viel schief gehen. Und das ist es. Das ist auch das, was Essen mir vermittelt. Und ich denke auch den anderen Leuten. Du kannst dir in deinem Leben diese Glücksgefühle auf Nummer sicher selbst verschaffen.
Ist das
über
gut?
Essen. Ist das sensationell?
Absolut, das ist sensationell. Also hier in unseren Breitengraden. Wir haben natürlich auch das Glück, ne, wenn wir jetzt einen Camembert haben möchten. Das ist nicht selbstverständlich.
Es ist, wie Sie vorher gesagt haben, Fluch und Segen. Wenn du so viel hast, dann fällt dir die Wahl viel schwerer. Aber wenn du irgendwo bist, wo es weniger gibt, dann suchst du, bis du das gefunden hast, was dich in Ekstase versetzt. Und machst du mal, willst du die Adresse unbedingt behalten? Und machst mal sicher, dass du das haben kannst, wenn der Notfall da ist.
Ja. Hatten Sie jemals Angst darum, dieses Ventil für Ekstase zu verlieren? Denn als Corona kam und man von immer mehr Leuten hörte, die ihren Geruchssinn, ihren Geschmackssinn verloren haben. Das ist ja das, was die Ekstase in Ihnen und in vielen Menschen auslöst. Hatten Sie da Angst?
Nein, ich hatte nicht wirklich Angst, aber wir waren ja da, ich sage immer, wir waren eingesperrt, uns selber. Aber den Geschmackssinn zu verlieren war für mich die einzige Ursache, mal ein bisschen aufzupassen. Also wenn ich die Maske vergessen habe, habe ich mir gedacht, oh, stell dir vor, du verlierst deinen Geruchssinn da schnell an.
So, ja. Der Geruchssinn war in Ihrem Leben sehr früh.
Ja, absolut. Der war sehr früh da und der war auch sehr anstrengend. Denn ich konnte so viel riechen. Gell? Ich konnte alles viel mehr riechen, auch wenn es dann negativ war. Ja. Das war schrecklich. Gell?
Ist das heute noch so?
Also man gewöhnt sich ja höchstwahrscheinlich daran und man weiß das nachher besser zu entscheiden. Aber trotzdem, ich freue mich immer noch, dass ich gut riechen kann. Aber wie jeder, man hat so Zeiten, da riecht man besser. Und andere Zeiten, ich glaube, das hat auch mit der Luft und mit der Atmosphäre zu tun, dass man etwas besser und stärker riechen kann als normal.
Und das Riechen und das Schmecken hängt ja eng miteinander zusammen. Sie haben morgens um 11 Ihr intensivstes Geschmackserlebnis oder hatten es zumindest früher. Haben Sie mal
geschrieben? Wir haben nie gefrühstückt. Ich habe nie gefrühstückt. Um 10:30, 11, da bist du tapft. Also das sagen aber auch die Leute, die sich auskennen in Geschmack. Die sagen 11 Uhr. Viele Verkostungen werden um 11 Uhr gemacht, weil da der Gaumen funktioniert.
Interessant.
Aber noch klar ist, gell? Also noch nicht belagert. Also wenn ich meinen Gaumen brauche, trinke ich keinen Kaffee oder Espresso, weil das belagert ihn. Mhm. Ich behalte ihn dann klar, ja.
Aber gehen wir nochmal zurück zu der Luxemburgerin, der Französin und der Deutschen. Also die gehen einkaufen. Jede kauft drei verschiedene Sachen. Sie haben mir jetzt gerade schon die Luxemburgerin und die Französin als sehr, sehr sicher und genussfreudig beschrieben. Man könnte das jetzt auch positiv für die Deutschen umdrehen und sagen, okay, die bleiben immer bei ihren Sachen, die sie schon kennen. Sind denn die Deutschen experimentierfreudiger? Kann ich mir kaum vorstellen.
Ich weiß das nicht. Also, ja, und ich möchte auch weg von den Klischees. Aber
okay,
jetzt
na gut.
Nur einfach zum Witz.
Okay,
also jetzt machen
gut,
wir genau. mal witzig,
ja.
weil ich das mag.
Mhm.
Und in Witzen ist immer ein bisschen was dran. Also der Franzose, der kauft ein, was er weiß. Das ist das, was er liebt. Die Qualität, die haben sie schon immer so gehabt. Und freut sich, dass es das noch gibt.
Ja.
Es war ja ein Zirkus ohne Ende. Und mit Recht, als es um diese Rohmilchkäse ging, als die Europäische Union wollte, das nur noch pasteurisiert. Also finde ich auch schrecklich. So, der Deutsche, der guckt mal, wo er am billigsten mag.
Oh, ich hab's geahnt.
Und der Luxemburger, der zahlt lieber was drauf in der Hoffnung, dass es dafür besser wird, was ja auch ein Witz ist, ja? Ist auch blöd. Ja, okay. Und so ist jeder, kann man jeder positiv oder negativ hinstellen. Aber für mich, ich sage Ihnen jetzt mal sofort über dieses billig oder teuer.
Mhm.
Für mich war sehr wichtig, die beste Qualität zu haben. Und dann habe ich zuerst mal den Wert geguckt, den Preis später erst. Den habe ich nie direkt geguckt, weil das hätte mich beeinflussen können. Das wollte ich nicht. Den Wert, also die Qualität und den Geschmack und die Zartheit, alles. Und dann habe ich versucht, das zu rentabilisieren. Das heißt, bis auf den letzten Gramm zu verwerten. Wenn ich heute sehe, dass Sie mir sagen wollen, no waste und so, wie no waste, da habe ich nie, waste war für mich immer tabu.
Es gab immer no waste.
Was,
ja.
Hm. Ja, denn es ist für mich was richtig Gutes, wegzuschmeißen ist eine Sünde, finde ich. Und so habe ich immer all meine Waren verarbeitet. Und ich war sehr schnell bekannt dafür, die beste Qualität zu haben. Allein deswegen. Und ich konnte mir die beste und teuerste, dass das teurer ist, ist wohl ein klarer Fall, gell? Ich konnte mir die leisten, weil ich wusste, mit ihr umzugehen.
Mhm.
Ich wusste sie. Also für mich ist ein teuer, sagen wir mal ein Salatkopf. Gibt es einen teuren? Der ist relativ klein, aber jedes Blatt ist zu verwerten. Da gibt es einen anderen, der ist etwas billiger. Die äußeren Blätter sind schon verwelkt, innen ist der noch ganz okay. Sagen Sie mir, welcher ist denn jetzt der teuerste von beiden? Sehen Sie, der billigere wird dann zum teuren, weil man ja so viel wegschmeißt. Heute musst du dann auch noch für die Entsorgung bezahlen, dann wird er viel teurer wie der, wie der andere. Also und das war immer meine Philosophie. Nimm das Beste, was es gibt und behandle es auch als das Beste.
Mhm.
Und mach das Beste draus. Dann bist du auf der sicheren Seite. Und man braucht gar nicht so viel. Diese Quantitäten von etwas, was weniger gut ist, können mich nicht trösten. Ne?
Ja, wenn wir wissen, was gut ist, wenn wir uns sicher genug sind. Es gibt natürlich auch jetzt nicht jede Person möchte sich mit dieser Auswahl selbst beschäftigen, sondern delegiert das eben an andere Menschen. Die im Haushalt kochen. Das wäre, würde mich jetzt auch
niemals.
Wundern. Jede andere Antwort.
Wissen Sie, ja, da sagen Sie jetzt was ich oft, wenn man die Leute fragt, kannst du kochen? Dann sagen wir, wenn du so ein Köchin oder ein Koch da fragt, dann sagen die schon mal lieber nein, haben Angst, die werden jetzt getestet. Dann sagen sie, nein, ich kann nicht kochen. Ah ja? Aber wenn die essen gehen, haben sie mehr Vertrauen in die Leute, die noch viel weniger kochen können als sie selber.
Mhm.
Denen vertrauen sie mehr als sich. Das ist für mich. Das geht nicht. Wenn du es selber machst, weißt du zumindest, was du reingemacht hast. Ne?
Ich weiß von Ihnen, dass Sie ein gutes Gespür für Ihren eigenen Körper haben. Sie haben mal sinngemäß gesagt, ich brauche, also weil Sie auch immer nach Diäten gefragt werden und wie ernähren Sie sich selbst und wie viel essen Sie und können Sie widerstehen und ding, ding, ding. So. Und Sie haben mal irgendwann gesagt, sinngemäß, mein Körper und ich, wir machen das schon und wenn ich merke, dass ich so über die Stränge geschlagen habe, zum Beispiel Sodbrennen, dann verzichte ich eine Weile auf Zucker oder auf Alkohol oder auf Kaffee oder wenn meine Leber unzufrieden ist, dann
mache ich schon immer, ja.
Wie spüren Sie die Leber?
Also, ob es die Leber jetzt ist, aber so, ja, dann ist es hier, dann spüre ich, dass die Sachen mir plötzlich zu fett werden und ich kriege so einen Druck.
Mhm.
Es tut ja nicht weh, aber ich kriege so einen Druck und dann denke ich, oh, ja, fasse ich mal ein bisschen auf, ein bisschen Rücksicht muss man ja auf die Mitarbeiter nehmen.
Ist das so? Weil was wir jetzt hier gerade so leicht sagen, ist für viele Menschen schwierig, also ein Verhältnis, eine Korrespondenz mit ihrem Körper zu führen und zu fühlen auch. Können Sie das gut? Haben Sie das gelernt oder konnten Sie das schon immer?
Ich glaube, ich habe es gelernt. Also das habe ich schon seit ganz klein. Und ich glaube, ich höre nicht so, also man sagt ja immer, man muss gut zuhören, ja, alles gut zuhören. Ich höre auch gerne zu, vor allem Sachen, die mir gut gefallen oder die mir was bringen können oder wo ich was dazulernen kann. Aber nur damit jemand mir suggeriert, was ich zu fühlen habe, das mag ich gar nicht. Das will ich nicht. Wenn ich das so fühle, will ich das so fühlen, wie ich es fühle und ich lasse mir das nicht ausreden und auch nicht einreden. Und ich glaube, die Leute, die hören einfach zu sehr auf das, was die anderen sagen, als auf sich selber. Also wir sollen trinken, wenn wir Durst haben. Ah ja, aber wenn wir richtig beschäftigt sind mit etwas, dann vergessen wir zu trinken, komischerweise, gell? Obwohl wir durstig sind. Aber
Welchen Schluss ziehen wir daraus? Weil es ist ja, auch wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig widersprechen, es ist ja doch irgendwie gesetzt, dass man schon 1,5 Liter Flüssigkeit aufnehmen sollte. Es gibt Leute, die sagen 2 Liter, es gibt Leute, die sagen 3 Liter. Aber
wir haben gesagt, mit meinem Gewicht mindestens 4.
Aber jetzt ohne Quatsch, also letztendlich, das ist zumindest das, was ich spüre, vielleicht empfinden Sie das anders. Ich merke das, wenn ich an einem Tag zu wenig getrunken habe. Also das kann durch Kopfschmerzen kommen und eigentlich ist der Körper ist dann ein bisschen schlecht gelaunt, weil er sich sagt, Mann, ey, jetzt ein paar Stunden schon musste ich mit so wenig Flüssigkeit, das ist nicht gut.
Ich spüre das dann sofort.
Indem Sie machen jetzt gerade auf Ihren Oberschenkeln.
Ja, das spüre ich jetzt sofort, ja. Und komischerweise, das kannst du am Abend schon nachholen, aber auch nicht so doll, weil sonst steht man jede Stunde auf. Ja.
Am besten ist es wirklich morgens schon
wie
richtig.
Morgens Vitamel, alles da mal rein.
Es soll man ja auch, ne? Morgens warmes Wasser trinken, möglichst
viel. Also das ist das Einzige, Ayurveden, bla bla bla, alles finde ich wunderbar. Mhm. Das war das, was ich, also ich habe 2 Sachen von den Ayurveden behalten. Dieses warme Wasser. Morgens auch nicht zu warm, sondern zu warm ist auch nicht gut, sondern aber die haben ja gerne abgekochtes Wasser so und warm, so dass der Körper das einfach aufnehmen kann und schon anfangen kann zu funktionieren, ohne dass er was zu verstoffwechseln hat. Das leuchtet mir ein. Und das zweite, noch eine ganz tolle Sache, die gebrauche ich in meiner Küche, die Information genügt. Wenn man zum Beispiel Kümmel macht, Kartoffeln bekömmlicher. Kartoffeln sind nicht so bekömmlich, wie wir meinen. Sind nicht ungesund, sind gesund, aber bekömmlich ist ja noch, das ist ja zweierlei. Mhm. Wenn man einen Tick Kümmel ins Dunstwasser oder wie man sie kocht, dazu gibt, sind sie bekömmlicher. Bekömmlich ist ein sehr schönes Wort für mich.
Ja.
Bekömmlicher, das heißt, der Körper kann easier damit umgehen, also bei der Verdauung. Und dieses, dass die Information genügt, das heißt, Leute sagen, da mache ich Kümmel zu den Kartoffeln. Ich mag Kümmel nicht. Also ja gut, aber den Körn Kümmel, den ich dazu mache, ich sage denen nichts, die können das nicht mal rausschmecken, aber die Kartoffel hat es wahrgenommen und sie werden bekömmlicher. Das gefällt mir. Man hat mich mal gefragt, wie ein gutes Huhn oder wie man das die mit dem Würzen. Meiste Leute, die knallen so viel Gewürze drauf, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr spüren kann, was ist das da an der Basis. Ja, kannst du ein Telefonbuch, kannst du auch ziemlich gut würzen.
Es gibt gar keine Telefonbücher mehr.
Ja. Nee, die sind alle verkocht worden.
Würzen ist ja so eine Sache. Bevor wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal das Würzen als Brücke in Ihre Biografie. Ihre Mutter war eine gute Würzerin.
Ja, ich habe ja geschrieben, die Kunst des Lebens habe ich von meinem Vater und die Kunst zu salzen von meiner Mutter. Die konnte tatsächlich perfekt salzen. Ich glaube, das spielt eine große Rolle in meinem professionellen Leben, dass ich von ihr gelernt habe, richtig salzen.
Hat sie Ihnen das Gefühl vermitteln können, wie man das, eine Prise, guck mal, mach mal, nimm mal die Finger so, geh mal mit den, einfach so beobachten, probieren.
Machen. Also viele Leute wollen man will den Leuten immer was beibringen. Ich glaube, Vorleben ist das Easyste.
Wenn man jetzt mal Salz und Pfeffer wegnimmt, was würden Sie sagen, welche 3 Gewürze haben Sie in Ihrem Leben am häufigsten benutzt?
Ja, Sie haben sie mir ja jetzt weggenommen.
Ja, die beiden habe ich Ihnen weggenommen.
Ja.
Was
Zitronensaft.
Sie? Zitronensaft, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und
ach, das kann nicht sein.
Nee, es kann nicht. Es wird so was sein wie entweder Ingwer, Petersilie oder Knoblauch. Aber es wird sowas sein. Also nicht direkt ein Gewürz. Mhm. Also ich mag Piment des Blett, aber ich fällt bei mir dann, ja, also Piment des Blett mag ich sehr gerne.
Also Piment ist,
Piment,
ist Pfeffer, aber...
Ja, ist Paprika, aber der aus Espelette, bei Biarritz, aus dem Baskenland.
Ja, und warum schmeckt der anders?
Nein, er ist diskret. Wenn man dran riecht, kann man eine warme Sonne riechen. Ja. Gibt dir Sonne in dein Gericht? Ein bisschen Tiefe, Schärfe, ohne dass er dir die Zunge so reizt.
Gell? Sie sollten Songtexte schreiben. Wie poetisch Sie das gesagt haben gerade.
Ja, das liebe ich auch. Also, weil ich das auch so empfinde. Die Poesie ist bei mir im Geschmack. Aber das ist wirklich so, weil ich rieche immer sehr gerne an meinem Piment des Billet. Weil das versetzt mich ganz kurz dahin, wo es schöne warme Sonne gibt.
Wenn ich Ihnen so zusehe und zuhöre, wir haben ja hier nichts vor uns, das ist jetzt rein, also Sie sprechen aus der Erinnerung, wir haben das gute Wasser. Haben Sie es in Ihrem Leben schon bedauert oder bedauern Sie es häufig vielleicht sogar, dass man nie genau weiß, ob der andere das genauso spürt, sieht, hört oder schmeckt. Denn manche Dinge sind ja so schön, dass man unbedingt möchte, dass jemand, der einem wirklich wichtig ist, das genauso wahrnimmt und genauso genießen kann und genauso spürt. So wie man jemandem einen Song vorspielt und sagt, hör mal, kannst du das hier, dieser Refrain? Haben sie nicht?
Doch, aber ich formuliere das nie. Und ich denke auch nicht so scharf darüber nach. Ich mache das locker. Das ist wie Ambiance. Ich sage, komm, wir schaffen hier mal eine tolle Ambiance. Wie willst du das machen? Es ist das, was sich von alleine ergibt, was für mich wichtig ist. Alles Gemachte ist auch ein bisschen fake.
Wir haben aneinander vorbeigesprochen. Es geht mir nicht darum, das zu konstruieren.
Gefühl habe ich. Es geht ja darum, wenn ich jemandem was koche, dann gehe ich ja da so in seinen Gaumen da rein. Ja. Ja. Und genau dieses Gefühl, ich weiß, was der andere fühlt. Ich tue ihn das fühlen. Aber ich denke nicht so konzentriert. Ich mache das
sehr locker. Sie sind der Kümmel im Wasser sozusagen.
Ja.
Sie geben die Information
Sie so
ins Essen.
Ja.
Ah ja.
Mhm. Es ist ja so lustig. Kost mal dies hier. Mhm, ja. Und das da. Über Geschmack kann man auch diskutieren. Wenn ich sage, jetzt sehr gut gefällt, ist das jetzt nicht zum Übertreiben, sondern einer Person, die mich anmacht. Ich liebe Leute, die mich anmachen.
Was heißt anmachen? Im
Anlachen, das ist, dass ich mich gut mit denen, sehr wohl fühle bei denen und ich finde die sympathisch und bekömmlich und interessant und witzig und sexy. Alles, was du haben willst, ist aber nicht so, ich möchte jetzt so eine Anmacherei. Hat damit nichts zu tun, gell? Also wir halten das jetzt mal auf unserer poetischen Ebene. Und wenn so einer, der mir richtig gut gefällt, natürlich alles, was der angefasst hat und mir zu essen gibt oder macht oder empfiehlt, finde ich ja schon mal gut. Aber echt ist der Geschmack, nachdem ich 3 Wochen danach, wenn ich mich nach etwas sehne, dann war es ein Geschmack, der mich wirklich angemacht hat. Wo ich dran dachte, oh mein Gott, hätten wir jetzt diese guten, Und meine Madeleines mache ich so, damit die Leute, wenn sie keine haben, dass die sagen, oh, stell dir vor, jetzt hätten wir noch die guten Madeleines von der Lea. Mein Gott, was wäre das jetzt für ein fantastischer Augenblick. Ich sehne mich so danach. Oder sie haben 4 Uhr mittags. Wann essen sie ihre Schokolade am liebsten?
Abends nach was Herzhaftem. Also so sagen wir mal um 6 vielleicht.
Ja, also ich krieg um 4 sowas an mich, dann, oh mein Gott,
ich
hätten
auch.
Wir jetzt
der schlimmste
so.
Hunger kommt um 4, aber ich weiß einfach, ich muss dann etwas
das ist
später
gar kein,
essen.
Ja, für mich, das ist Appetit, das ist kein Hunger.
Ah, okay.
Da kommt der Appetit so geschlichen. Mhm. Ja, und dann sage ich, oh, hätte ich jetzt ein Wissen von diesen wunderbaren, wissen Sie, dass ich mir die Geschmacke denken kann und
Sie können sich das vorstellen, auf die Zunge legen oder wie, weil Sie können das schmecken.
Das, glaube ich, ist mein, das, was ich habe. Also ich kann Geschmack denken und mir einbilden. Und ich kann nachmittags Schokolade essen, ohne welche zu haben. Ich bin natürlich froh, wenn ich welche habe. Man braucht ein bisschen Zeit und man braucht wirklich die Lust und den Appetit auf gute Schokolade. Und dann kann ich mir das gut machen,
Dann sind Sie sozusagen künstliche Intelligenz. Sie können da etwas herstellen, was es noch gar nicht
vielleicht
was
ist
es noch
das
gar nicht gibt.
Ja.
Ja, ich habe mich oft gefragt, als Laien natürlich, ich bin ja medizinische Laien, aber ich habe immer so in die Zukunft gedacht, wenn die Forschung das Gehirn so weit untersucht hat, und weil die Gehirnforschung ist immer noch nicht so super weit, ne? Also man kann alles Mögliche machen und Marssonden und Embryonen im Mutterleib operieren, aber das Gehirn ist nach wie vor ein riesengroßes Geheimnis für viele.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ja.
Aber ich habe gedacht, wenn dieser entscheidende Schritt gemacht wird und die Forschung schneller vorangeht, dann werden Menschen in der Lage sein, und auch da wird es zahlreiche positive Beispiele geben, ist doch toll, wenn das geht, dass man das Gehirn dahingehend stimulieren kann, etwas zu spüren, zu hören, zu riechen, zu schmecken, das gar nicht da ist.
Ja? Ja, aber was mir daran missfällt, ist die Entscheidung dazu. Kommen wir spüren jetzt dieses oder jenes.
Ja, natürlich. Es ist keine Zukunfts-, keine positive Assoziation,
nee,
sondern ich habe gedacht, das ist das Gefährlichste.
Ja, das ist sehr gefährlich.
Ich glaube, es ist unglaublich.
Ich bin sehr froh, wir gehen hier, ist ja witzig, du gehst über die Straße und plötzlich denkst du an etwas. Aber du weißt nicht, was du gesehen hast, was dich daran denken tut.
Mhm.
oder erinnern tut. Und das gefällt mir gut. Das liebe ich sehr. So, dass mir die Sachen so zugeflogen kommen, ich weiß nicht woher. Und dann urplötzlich denke ich dann so da dran und das genieße ich auch. Sogar wenn es was Negatives ist, dass ich, ich genieße natürlich Positives viel mehr, aber auch das Negative beweist mir, dass es nicht von mir gewollt ist, sondern dass es so kommt. Ich liebe das. Das ist so schön. Und das möchte ich niemals, dass es mir abhanden gerät. Auch wenn ich jemanden sehe, das, wie ich den empfinde, überlasse ich total meinem
Instinkt.
Meinem Instinkt. Mhm.
So, Sie sind 1955 zur Welt gekommen. Mhm. Wenn man schaut, Ihre Berufsbezeichnung, Köchin, Gastronomin, Fernsehköchin, Autorin von Kochbüchern. Sie sind in einem Restaurant aufgewachsen und übernahmen es später. Und weil die Geschichte so wunderbar weitergeschrieben wird, hat jetzt Ihr Sohn es von Ihnen übernommen, vor 4 Jahren schon. Auch herzlichen Glückwunsch, Sie sind vor gar nicht allzu langer Zeit Großmutter geworden.
Ja.
Ist es jetzt die 4. Generation?
Ich bin die 4. Sie Louis sind die 5.
Oh. Mhm.
Okay. Und der Leon wird der 6. sein. Und der Leon, das ist ganz witzig, der Kleine. Also das habe ich sehr lieb gefunden, der heißt Leon, damit wir die Couverts weiter behalten können.
Mit dem L.
Mit dem LL. So, und okay. Ja, ist ja alles teuer. So, und dann der Leon, das ist so, als sei der sich von Anfang an bewusst gewesen, hier, bei denen geht's um Geschmack hier mal, ja. Und das gefällt mir, dass ich an ihm so Sachen wiedererkennen kann, die ich auch, also, wo man mir nachgesagt hat als Kind, und auch weil wir Louis ähnelt, auch seiner Mutter, er hat auch viel von seiner Mutter, ist auch ein sehr schönes Kind. Mhm. Und mir gefällt das, also wenn das so bleibt, gell. Louis wurde niemals, mein Sohn, der ja mein Restaurant übernommen hat, wurde niemals diesen Satz, du wirst einmal mein Restaurant übernehmen, habe ich niemals gesagt. Und dass ich ihm gesagt hatte, er soll Chef werden, auch niemals.
Also Chef ist die Bezeichnung für Koch, also für den obersten Koch.
Chef ist ein Koch, der weiß, was er macht, gell?
Ja, weil in der deutschen Sprache ist Chef einfach der Vorgesetzte, egal welche Branche.
Also, ja.
Ein Chef ist die amerikanische Bezeichnung, französische Bezeichnung für den ersten Koch.
Für den ersten Koch, ja. Dass er also Chef ist jemand, der Koch wird und seinen Stil hat, gell? Und dass er Louis, das habe ich ihm niemals, ich habe nicht einmal zu ihm gesagt, du musst, Louis, mach mal oder so, hier oder da. Ich kann mich erinnern, als ich mal sehen wollte, der Louis, wie ist das denn so? Da war er 16, glaube ich. Mhm. Und hat mir nie geholfen, nichts. Und dann, er hat mich immer moralisch unterstützt, das hatte ich ja auch sehr gern. Er war ja ein wunderbares Kind, nur hat er sich eigentlich nicht so offensichtlich um meinen Beruf da gekümmert. Mhm. Da habe ich meinem Lehrling gesagt, sag dem Louis, ich hätte dir so viel Arbeit aufgedonnert, dass du unmöglich das machen könntest, wenn er dir nicht helfen würde.
Sie haben mit Tricks gearbeitet.
Ja, immer. Und dann hat der Louis, was hat der Louis gesagt? Ja, hilft dir. Hat fest angezogen, sich richtig angezogen, so, obwohl er so ein bisschen zeigen wollte, dass er nicht da hundertprozentig dazugehört. So. Also. Und dann nachher, das hat wunderbar geklappt, und dann hat er gesagt, wie war's? Da sagt er, wissen Sie, dass der Louis alles weiß, was wir hier machen? Ich musste dem gar nichts sagen. Der hat nur, der wusste so über alles Bescheid. So, das ist doch verwunderlich. Der hat uns die ganze Zeit beobachtet und nichts gesagt. Ja.
Er hat ja auch der Gourmillon, also er ist Koch des Jahres, glaube ich,
jetzt 2024.
Das ist ja schon mal Erfolg. Dann konnte er den Stern weiterführen.
Auch ja, mit das 29 ist ja, hat der Guy Michelin gesagt, der Stern ist jetzt deiner, Louis. Ja.
Das ist schon, also 30 Jahre, glaube ich, haben Sie Sterneküche, Sternegastronomie gemacht.
Ja, ist über 30 Jahre. Also ich habe ja Jura studiert, dann habe ich das Restaurant übernommen und ich hatte einmal so als kleines angeberisches Kind, das war ich. Ich gebe sehr gerne an, aber dann liefere ich auch. Das heißt, diese Angeberei ist eigentlich, um mich dahin selbst zu pushen, damit ich das dann auch mache. Man kann sich ja nicht blamieren, sagen, ich mache jetzt hier oder diesen und dann kommt nichts. Nein. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ich brauche 5 Jahre, dann habe ich ja einen Stern in dieses Restaurant gemacht. Es war damals nur Café, Restaurant mit Tankstelle und Kegelbahn. Und der Vater, der hat niemals zu mir gesagt, ja, mach mal langsam, Kindchen. Da sagt er, wir haben dann so weitergesponnen. Ich habe das Restaurant übernommen, genau 5 Jahre danach habe ich einen Stern bekommen. Und dann habe ich, das ist auch so eine Körpergeschichte, gell? Manchmal vergisst man ja, was man sich so vorgenommen hat. Man denkt ja nicht permanent daran, aber der Körper kennt die Route. der geht drauf los, aufs Ziel. Und das habe ich fantastisch gefunden. Genau 5 Jahre später. 1982 habe ich das Geschäft übernommen, 1987 hatte ich einen Stern. Zack. Und deswegen sage ich, man muss es wollen. Man muss es wirklich wollen. Man muss es nicht wollen, weil einer gesagt hat, will dieses oder jenes Mal. Gell? Nein, man muss es wollen von innen heraus. Es gibt nur eine Sache, eine einzige, dass man an sich selber glaubt und diese Gespüre, die man hat, dass sie echt einem selber gehören. Wissen Sie, was mich aufgeregt hat früher, wenn es darum ging, dass man sich in der Jugendzeit so für etwas entscheiden sollte? Dann haben die Leute gesagt, du musst die Gelegenheit ergreifen, wenn sie kommt. Ah ja, was ist die Gelegenheit und wie ergreifst du die? Und stell dir vor, die kommt mitten in der Nacht. Sollst du jetzt nie wieder schlafen, damit du die nicht verpasst? Nein. Geh auf dein Gefühl. Wenn du dich richtig wohlfühlst, stell dir die Frage, wieso fühle ich mich jetzt so wohl? Und da kommt man viel eher drauf. Also bei den Musikern ist das ja auch so. Wenn die 10, 14 Jahre alt sind, sagt man denen, du bist schon zu alt, um das zu lernen. Ah ja, der hat das doch erst entdeckt. Also das kommt von alleine. Man muss dem Talent auch eine Chance geben. Und nicht, was man, wenn man sucht, verpasst man oft das, von dem man gesucht wird.
Es klingt wunderbar und wer bin ich, dem jetzt zu widersprechen?
Die dürfen mich gerne widersprechen,
nein, ich liebe das. Okay, dann würde ich sagen, das ist auch eine Ausrede für Menschen, die sich in ihre Passivität zurückziehen. Dass sie sagen, na, das kann passieren, das ist einfach so. Ich glaube,
dass sie sagen, ich sitze jetzt
genau,
und warte auf mein Talent.
Das kommt schon.
Nein, man muss aktiv bleiben.
Ich glaube, dass das Entscheidende, und da sind wir gar nicht unterschiedlicher Meinung, ist, im Idealfall ist da schon etwas in einem, das man kennt, das man spürt und auch, dass man sich etwas zutraut. Aber auch das ist für Biografien unterschiedlicher Menschen nicht immer selbstverständlich. Manche Menschen haben diese Selbstsicherheit noch nicht in sich. Die werden zu oft hinterfragt. Sie hatten vielleicht auch das Glück, also sie haben, und das weiß ich aus ihrem Buch, aus ihrer Biografie, die ich jetzt mal ganz kurz einwerfen möchte, weil ich kann mir schon denken, dass da jetzt die ein oder andere Zuhörerin, Zuhörer denkt, ich will noch viel mehr wissen und diese ganzen Details. Es gibt ein Buch, das heißt Mein Weg zu den Sternen, 2015 ist das herausgekommen. Mhm. Und darin erzählen sie ihr Leben und ihren Lebensweg sehr, sehr viel ausführlicher als das jetzt hier. Ich habe auch gedacht, wir sind mehr an ihrer Biografie dran, aber es ist viel schöner mit ihnen hier zu freestylen und zu gucken, was für ein Thema kommt. Sie hatten das Glück einfach auch, dass sie gespürt haben, Familienbetrieb, sie waren 4 Kinder, sie sind das drittälteste Kind, sie waren altersmäßig alle relativ nah aneinander, zum Schluss kam noch eine Schwester 6 Jahre später und sie mussten alle mitarbeiten. Also ihr Vater war Gastronom immer schon, ihre Mutter, erst die Tochter und dann auch die Chefin dieses Betriebs, dann auch noch auf verschiedenen Ebenen, wie Sie eben schon gesagt haben, Kaffee, Gastraum, dann wurden da
Tankstelle,
Kegelbahn, da wurden Hochzeiten gefeiert, Taufen, Beerdigungen, das heißt, es ist auch noch ein Psychologiestudium eigentlich, denn man sieht alles, man sieht Freude, Trauer, Abschied, all diese Sachen, das haben Sie gelernt, also das haben Sie beobachtet, gespürt.
Ja, und spüren können.
Gespürt, genau.
Ja, ich konnte es beobachten. Auf eine und war ja neutral, also es war da wie eine Bühne vor mir und ich konnte das. Ja, ich bin froh, dass Sie das jetzt ansprechen, so, was wir vorhin gesagt haben, dass man man muss dranbleiben. Auch dieses Muss, du musst was machen, liebe ich auch. Wissen Sie warum? Wenn ich es nicht mag, überlege ich mir sofort, wie werde ich das wieder los, wie kriege ich das wieder weg. Denn wenn man nichts macht, dann geschieht ja auch nichts, wegen positiv noch negativ. Das geht gar nicht. Das haben wir alle, wir nennen das in Lissabon schon Flemm. Die Flemm haben, das ist nichts, Lust zu nichts und es geschieht auch nichts und so. Das geht, gehört dazu, aber das braucht aber nicht allzu lang beibehalten zu werden. Aber wir müssen ja auch, es gab ja viele Sachen, die wir machen mussten. Und wenn du etwas machen musst und es plötzlich gerne, die Oma hat immer gesagt, deswegen schreibe ich ja immer Lea Linster avec amour. Die Oma hat immer gesagt, mach's gern, dann fällt's dir weniger schwer. Ja, also witzig. Und dann habe ich relativ früh herausfinden können, was ich wirklich gerne machte, weil ich mich damit profilieren konnte und zeigen konnte, was Kinder geben ja gerne an. Und dann gab es auch die Sache, die mag ich aber jetzt wirklich nicht. Also ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel schon aus meiner Karriere. Einmal hatte ich 4 Gäste und das waren Ausländer, das waren Engländer oder Skandinavien. Die haben 4 verschiedene, damals hat man noch geraucht im Restaurant, 4 verschiedene Sorten Zigaretten geraucht. So, die Lagen haben ihre Päckchen so auf den Tisch gelegt. Das war sehr wichtig für die, dass sie ihre Zigarette da hatten. So, und dann haben sie mir 8 verschiedene Sachen bestellt. 4 verschiedene Vorspeisen, 4 verschiedene Hauptspeisen. Und es war so ein Tag in der Woche und ich hatte gar nicht so viel. Ich hatte ja immer diesen Stern zu verteidigen und ich hatte gar nicht so viel gegessen. Da habe ich gedacht, sollst du dich jetzt hier halb umbringen wegen denen, die eh ihre Zigaretten hier interessanter finden als dein Essen? Bin ich zu denen gegangen und gesagt, das und das und das haben wir heute gar nicht. Dann sagen sie, oh, ist doch nicht schlimm, dann essen wir so und so. Und dann ist mir die Idee gekommen, das, was du nicht gerne magst, machst, lass das fallen. Ersetze es durch etwas, was du gerne machst. Und du kriegst Freude daran. Ich koche so gerne, aber ich habe auch nicht gerne, dass das so eine Herausforderung wird, als würde man mich da mal testen, ob ich dann überhaupt kochen kann oder nicht. Die kommen ja zu mir zum Essen, nicht um mich zu testen, da auch, gell, aber nicht nur. Und dann hat das so gut funktioniert, dass ich gedacht habe, die waren ganz doof nachher, haben so, das war toll, dass sie das mal anders gemacht haben. Wir haben so gut gegessen, alles war fantastisch. Und dann ist mir die Idee, das war relativ früh die Idee gekommen, lass einfach alles weg, was dich stört und was, weil das macht einen ja dann nervöse und dann hat man weniger Muße für das, was man gerne macht.
Und auch weniger Energie.
Protegiert, genau. Mhm. Ja, weil da geht Energie weg, ja. Um sich das, man muss sich ja zusammenreißen und so. So, mach das, was du gerne machst. Mach das aber so gut, dass jeder es haben möchte. Mhm.
Ich sehe schon, dass wir mit Ihrer Biografie jetzt gar nicht so weit kommen und die Zeit schon so fortgeschritten ist, was schade ist. Aber es gibt in diesen Gesprächen, so unterschiedlich sie sein mögen, gewisse Standards, sowas wie Rubriken. Und die muss ich auch von Ihnen sozusagen abfragen. Wenn ich mich nach Ihrer Küche erkundige, es gibt ja immer noch dieses Gasthaus. Wohnen Sie, aber Sie wohnen nicht über dem Gasthaus, sondern Sie haben ein Haus oder eine Wohnung irgendwo in der Nähe.
Ja, ich habe ein Haus.
Okay. Ihre ganz persönliche Küche.
Ja.
Ihr Herz in der Wohnung, oder ja. So stelle ich mir das vor. Ist ein heller Raum wahrscheinlich?
Ja, das ganze Haus ist hell. Ich mag Licht.
Und würden Sie Ihre private Küche ein bisschen beschreiben?
Ja, also am besten hat meine ich war ja nie verheiratet, aber die Schwester von Louis' Papa hat meine Küche am allerschönsten dargestellt. Sie hat gesagt, ich habe noch niemals gesehen, dass eine Küche so modern ist und so voll von diesen...
Werbung.
Vorhin meinte ich, online im DM-Bio-Sortiment Cannelloni entdeckt zu haben, bewertet, Stand heute, mit 5 von 5 möglichen Sternen. Und als ich das Produkt dann anklickte, las ich, ach so, weiße Cannellini-Bohnen, doch wieder die andere Brille nehmen. Cannellini-Bohnen. Dieser Name war mir irgendwie gar nicht so geläufig. Ich kenne diese weißen, länglichen Bohnen als Alubia-Bohne, aber... Ich meine, es gibt zahllose Bohnenvarianten und dass ich diesen Namen überhaupt kannte, Alubia, war für jemanden wie mich schon, naja, Hülsenfrüchte wissen genug, finde ich. Haben Sie mit den Cannellinis schon Essen zubereitet? Können Sie ja mal ausprobieren. Ihr Geschmack wird oft als cremig-nussig beschrieben. Sie eignen sich für die Zubereitung von Eintöpfen, Suppen oder Salaten. Vorhin las ich von jemandem, er würde für sich und seine Familie diese Bohnen unter die Pasta mischen. Dazu gäbe es dann eine der DM-Bio-Tomatensoßen. Der Sohn sei gerade Gemüse-Totalverweigerer. Alles, was ginge, sei Tomatensoße. Naja, und eben eingeschmuggelte Bohnen, die ihm als runde Nudeln verkauft werden. Im rohen Zustand empfiehlt es sich jedenfalls, die Cannellini-Bohnen 8 bis 12 Stunden einzuweichen. Aber was könnte man in dieser Zeit nicht alles tun? 8 bis 12 Stunden. Einmal quer durch einen richtig großen See schwimmen und wieder zurück. Gut, vorausgesetzt, sie sind super trainiert. Wie lange braucht man für die Überquerung des Ärmelkanals? Ich habe keine Ahnung. Nehmen Sie lieber die Fähre. Oder Sie fahren mit dem Fahrrad in die nächstgelegene Stadt. 8 bis 12 Stunden, das schaffen Sie, oder? Dort können Sie sich auf eine Wiese legen, ein Eis essen, ein Nickerchen machen und zurückschlendern. Oder Sie gehen morgens schon ins Kino und bleiben einfach 3 oder 4 Vorstellungen lang auf Ihrem Platz sitzen. Sie sehen, man kann so viel Schönes tun in diesen 8 bis 12 Stunden, dass es eine Freude ist, diese DM-Bio-Cannellini-Bohnen nicht mehr einweichen zu müssen. Denn das ist bei diesem Produkt nicht mehr nötig. Sollten Sie für das, was Sie damit vorhaben, nicht den gesamten Doseninhalt brauchen, also vielleicht nur ein kleiner Eintopf oder eine kleine Minestrone oder Sie wollen es einfach mal ein bisschen über den Salat schütten, dann schütten Sie die restlichen Bohnen bitte in einen nicht metallischen Behälter und heben Sie diesen im Kühlschrank auf. Aber vielleicht nutzen Sie auch gleich den gesamten Inhalt. Experimentieren Sie ruhig. Eben las ich noch, diese Bohnen würden sich auch zum Backen eignen. Also ich traue mir das nicht zu, aber Sie könnten es ja mal versuchen und mir sagen, wie das geworden ist. Die Antwort können Sie dann an rustberlin@icloud.com schicken. Ich bin sehr gespannt, ob da was kommt.
Traditionellen Küchenemotionen, die man hat.
Also beides.
Und das hat mit, ja, aha, es sind alle Emotionen drin, aber es ist eine moderne Interpretation. Und das hat mich sehr berührt.
Und was meint Sie damit? Beschreiben Sie.
Ich habe einen richtigen Herd, einen Gasherd. Ich weiß, viele dürfen jetzt nicht mehr auf Gas kochen, aber ich habe einen richtigen schönen Herd, neu. Und ich liebe die und sie liebt mich auch. Und die ist so schön integriert in diesem, ich habe hier ein modernes Haus, die ist so schön integriert. Und die ganze Küche ist so, und auch da hängen meine Kasserolls. Ich liebe das, wenn man die Pfannen und Kasserolls hängen sieht. Und die große Frage ist, möchte ich das jetzt in Kupfer oder in Edelstahl? Mhm. Hm, manchmal sowohl als auch. Und dann hast du das von diesen klassischen, es gibt ja jetzt diesen Film Geliebte Köchin oder wie ist der, das sind diese alten Küchen, da gibt es so Emotionen, die man denkt, oh, wie schön war das und wie gut. Das habe ich alles, aber es ist modern interpretiert. Ja, ich liebe meine Küche sehr. Und wenn ich da reingehe, koche ich automatisch. Man würde ja sagen, du hast so viel in deinem Leben gekocht, willst du immer noch kochen? Ja, das ist meine Lieblingsbeschäftigung und das wird sie auch bleiben bis zum Schluss.
Waren Sie früher das Kind, das immer alles probiert hat?
Ja, also ich bin ja auch dadurch dicker geworden, wenn man will. Und dann habe ich mir oft Vorwürfe gemacht. Das fand ich so witzig da, allein um sie schön hübsch zu machen oder so. Aber auf der anderen Seite, mir ist kein Geschmack entgangen. Ich habe alles probiert. Auch das, was als schlecht dargestellt war. Auch nur, um zu wissen, wie das ist.
Was ist das Eigenartigste, was Sie jemals gegessen haben?
Das weiß ich nicht. Es gibt Sachen, die ich wirklich nicht mag. Das sind die...
Was mögen Sie nicht?
Ich hasse Trüffelöl, weil es gefaked ist. Kann ich gar nicht. Und ja, und all die Sachen so, wo ich spüre, oh, da haben sie irgendetwas dazu getan, chemisches, so, das interessiert mich überhaupt nicht. Oder was mich noch sehr stört, ist ein Huhn, was nach seinem eigenen Futter schmeckt, hasse ich auch.
Nach Mais oder was?
Nee, das wäre ja noch schön, das nach Mais riecht, ja, okay, noch gut, nach diesen komischen Nein. Das schlucke ich nicht runter, ja. Will ich nicht.
Wenn ich jetzt sage, wenn Sie sagen, ich habe eigentlich schon alles probiert, auch ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es formuliert haben, auch wenn das vielleicht ungewöhnlich war.
Ja, oder verdorben. Dabei zu verdorben. Es ist für mich sehr wichtig, dass man das als Professioneller kostet, um zu wissen, an welchem, zum Beispiel eine Brühe, wenn Sie eine echte Brühe kochen, so eine Knochenbrühe, die geht um, die wird sauer, wenn das Fetter wechselt, gell? Wenn es jetzt bitterig wird.
Dass sie kippt.
Ah ja, und wann ist sie denn gekippt?
Muss man probieren.
Ja. Und dann ist sie dabei? Wann fängt sie an zu kippen?
Und woran erkennen Sie das?
Ja, am Geschmack.
Das ist dann so säuerlich?
Ja, kommt so eine die schönen Geschmacke, die drin sind, sind nicht mehr klar. Und die sind so überschattet von so einer komischen Säure. Mhm. Dann fängt sie an. Mhm. Ja. Also solange man klar das so schmecken kann, schmeckt wunderbar nach Rindfleisch, nach Huhn und dem Gemüse und den Nelken und so, dann ist alles gut. Und aber auch wenn man weiß ja, was man da, welchen Geschmack man haben möchte. Und das ist genauso wie wenn man die zu lange kochen lassen würde, würde es auch wieder, es erreicht ja so einen Peak und dann fällt es runter. Und dass man weiß, wann das erreicht ist.
Ich habe ein bisschen Angst vor der Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, aber die stelle ich jedem Gast.
Ich bin jetzt sehr gespannt.
Nee, Sie werden enttäuscht sein.
Ups.
Was ist immer in Ihrem Kühlschrank?
Butter.
Ja, okay. Ich habe jetzt gedacht, Sie fangen an, okay, wo soll ich anfangen? Ding, 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 ding. Tausend Sachen.
Ja.
Butter ist immer.
Butter und Champagner. Komm, wir sagen mal Butter und Champagner. Butter, Champagner, Kaviar, da kommst du über die Runden. Also brauchst du noch ein bisschen roten Kartoffeln. Im Notfall geht die Kartoffel, wenn sie gut ist, auch so. Musst du den Kaviar gar nicht haben, aber voilà.
Können Sie mit jemandem zusammen kochen?
Ich lasse den auch Chef sein. Ich habe mit einer ganz witziger Person gekocht mal. Snoop Dogg war.
Ach ja. Natürlich. Gut, dass Sie das noch ansprechen. Das ist, habe ich auch in einem Ihrer Bücher, genau. Plötzlich steht Snoop Dogg vor der Tür und will Rösti
haben. Ja, bei meinem Bruder vor der Tür.
Nein,
war bei dem im Studio und der hatte seine Bodyguards und der hatte auch seinen Chef dabei. Und es war
sein Koch.
Sein Koch, ja. Und als ich dann war an einem Tag, wo ich frei war und war ja witzig, zu der Zeit war ich mit meinem Bruder gerade in so einem Zwist, wie man das so in den Familien geht, das ja so rauf und runter. So, und ruft er mich an, um Gottes Willen, was ist jetzt geschehen, dass der mich anruft? Also. Und dann war Snoop Dogg bei ihm im Studio und die wollte meine Küche haben, weil er hatte keine. Und weil der hat einen Chef dabei, also einen Koch. Rio hieß der und mit allem und so. Und ich war dann in normaler Kleidung, ich war nicht in Chefskleidung. Da hat er gedacht, ich sei die Magd. So, war mal ein bisschen ablahopp mit mir. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich dem Rio. Dann habe ich mal ein Buch von mir genommen, was ich auf Englisch habe, Best of der Linster. Und habe ich ihm ein schönes Foto von mir drauf. Sag ich mal, Rio, wie schreibe ich deinen Namen hier richtig, gell? Und danach hat er sich so entschuldigt bei
das
mir.
Das finde ich aber, also Rio hat bei mir verschissen, um es so zu sagen, weil selbst wenn sie die Magd gewesen wären, muss der freundlich sein zu ihnen. Was
nein,
fällt ihm denn
nein,
ein?
Nein. Das ist ja, so. Doch. Ja, ja. Also, und dann, ich musste drüber lachen. Ich habe, ja. Und dann hat, dann haben wir danach zu ihm geguckt und gesagt, Rio, du bleibst Chef, ich werde Sous-Chef sein hier. Ich liebe das. Ich möchte, ja. Und dann hat Gritz gekocht für Gritz und das habe ich sehr gemocht, weil wir haben ja unsere Mehlklöße, das ist so Soul Food, wenn du Trost, also wenn du so geliebt werden
möchtest. Streicheleinheiten.
Ja, wenn ja. Die Streicheleinheiten ja. Haben musst, dann isst du das und das. Und er hat Gritz gekocht und danach habe ich meine Rösti, für die ich ja schon bekannt war, dann für die gekocht und das war so schön. Ach, das schön. War ganz toll. Ja, wir hatten viel Spaß.
kommen Sie an diesen Topf da dran.
So.
Was steht drauf?
Lieferdienste. Wir waren ja auch Lieferdienst während Covid. Mhm. Ging ja alles nur über Lieferdienst. Mhm. Und dann, was ganz lustig war, mein Sohn hat ja eine Küche, die moderner, sophistikierter ist noch mehr besonders als meine. Meine ist mehr basisch und sehr auf den Geschmack. Und er hat während der ganzen Covid-Zeit gearbeitet, weil er war da Lieferdienst, aber hat meine Küche gebraucht, weil die besser reisen kann. Die Leute konnten das, die bekamen ja dann, wie zum Beispiel, ich habe so ein Galette von so ein Rösti, das ist so ein bisschen extra, und dann marinierten Lachs, sauer Sahne und Kaviar. Und das haben die Leute massiv gegessen während Covid und die haben immer gesagt, das rettet uns das Leben. Ja, ich habe das lustig gefunden. Und mein Sohn ist auch viel diskreter wie ich, der hat mir das eigentlich nicht gesagt. Aber eine Ärztin hat mich angerufen, Lea, du weißt gar nicht, wie der Louis uns am Leben behält mit seinen wunderbaren Galette de Saumon.
Ja, schön.
Und das hat mich so froh gemacht. Also insofern Lieferdienste, das ist nicht der Junge, der Lieferdienst, der muss pünktlich sein, die Qualität kommt
muss stimmen, ja.
Von dem genommen werden, wo man sie bekommt. Also wo man der das macht, was man gerne hat. Ich finde es insofern toll, dass man, wenn man jetzt zu Hause, oh, hätten wir jetzt gut diese wunderbaren Pizza von dem und dem und dann kommt das.
Was für ein Luxus. Ziehen Sie noch einen Begriff?
Hier steht jetzt Maßlosigkeit. Ja. Das gefällt Ihnen, gell? Ja, das Maß können wir, das Maß ist easy zu halten, wenn etwas da ist, was einem eh nicht besonders gefällt.
Dann ist es wirklich easy.
Ja. Aber was ich auch finde, dieses Maßlose, das ist das, was uns glücklich macht. Wenn wir über die Stränge schlagen, wenn wir sagen, jetzt ist es, kommt es nicht mehr drauf an, jetzt lassen wir das Leben leben. Ja, das gefällt mir sehr.
Ich glaube, dass die Maßlosigkeit jetzt, da Sie es gerade auch nochmal so besprechen, das hat auch was damit zu tun, dass es, wenn ich jetzt sage, eine Ausnahme ist, aber dass es, ich glaube, wenn es jeden Tag stattfinden würde, dann würde man es nicht mehr Maßlosigkeit nennen, sondern irgendwie Völlerei oder weiß ich nicht, irgendein anderes Wort. Aber sich wirklich wie so in einen Pool zu springen innerlich mit dem Kopf zuerst oder und zu wissen,
sich fallen lassen.
Sich völlig fallen lassen.
Ja,
in
das
einer
ist
Salzlake und dann einfach, wunderbar.
Und ich glaube, dass man das zwischendurch ab und zu machen soll. Genau wie Sie sagen, dass man, wenn es die Regel ist, ist es ja auch ist ja nicht maßlos, dann ist es ja das Maß.
Dann ist es der Standard. Sie haben recht.
Ja, genau.
Und noch einen letzten Begriff, bitte.
Ich bin jetzt gespannt. Ich hätte Untertassen.
Untertassen, finde ich eigentlich ganz interessant. Untertassen sind ja eigentlich, man könnte jetzt sagen, so ein Relikt aus einer anderen Welt, weil irgendwann kamen Kaffeepötte oder Teepötte und so die Untertasse, Ich liebe Untertassen, weil sie Deckel für meine Schüsseln sind.
Ja, und auch für die Kasserollen.
Okay, für die Kasserollen.
Ja, und für die Schüsseln und für die Kasserollen. Ich habe so, man kocht ja in kleinen Kasserollen, die so kleine Kasserollen haben keinen Deckel. Hm. Aber ich möchte die Hitze innen behalten, während kochen, weil das geht schneller. Erstens mal und zweitens, ist überall das Gleiche. Dann nehme ich auch Untertassen. Aber eins ist wichtig für mich. Ich habe ja auch mein Geschäft in der Stadt. Konditorei.
Ja, da können Sie auch gerne ganz kurz sagen, wie das ist. Da gibt's so die besten Madeleines der Welt.
Der ganzen Welt.
Der ganzen Welt.
Ja.
Möchten Sie sagen, wie das Geschäft heißt?
Ja, Lea Linzer, ja.
Wäre so eine Boutique, wo man auch alles Mögliche noch bestellen kann, leckere Sachen. Aber das
ja,
ist noch
nicht
was
so alles mehr. Also wir haben, man hat mich gefragt, was machst du denn da? Ja, da mache ich meine Madeleines. Und was machst du noch? Ja, ich mache noch Madeleines.
Aber Sie haben aber auch diese Boutique.
Ja, ja, aber das ist, das nennen wir Boutique. Weil auf Lützebisch heißt so ein kleines Geschäft Boutique.
Ah, okay, ja, gut.
Deswegen. Okay. Und ihr sagt Boutique oder Boutique, aber Boutique auf Lützebisch. Mhm. Also ist das gleiche Wort, nur anders ausgesprochen. Aber eins ist wichtig für mich und etwas, was ich sehr vermisse. Ich liebe das, man sagt ja auch diesen kleinen Silberlöffel ja. bei der Tasse. Also diese Geräusche liebe ich so sehr. Wenn du in der Tasse rührst, wenn du Zucker, manchmal liebe ich Leute, die, ich mache keinen Zucker in den Kaffee, aber ich liebe es, wenn einen reintut, weil das macht so klick, 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 klick. Und dann machen sie ja
ding,
so.
Ding, ding,
ja.
ding, ding,
ding. Ding, 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 ding. Und dann legen sie das auf den Teller und das schönes Porzellan ist und der Löffel auch fein ist, dann macht das so ein wunderschönes Klick, wie ein kleines Glöckchen von den Engeln, so. Und deswegen, in meiner Boutique sind Tassen und Untertassen mit Gold und Silber beschlagen. Ja. Ich habe einen Goldtranzin von Reichenbach. Wunderschön. Und alles in unterschiedliche Farben, aber der Goldrand ist an allen dran. Und die kleine Konditorei, da denke ich, mit Gold und Silber beschlagen. Das ist für mich sehr wichtig. Und auch dieses kleine silberne Glöckchen, das
schön.
Macht der
ja,
Löffel.
Schön, dass Sie das
und,
erwähnt haben.
Und, ja, und die, und das, was man, der Kaffee muss auch so gut sein, dass er dem entspricht. Und das, was man isst, auch. Also es muss fein sein. Wir brauchen nachmittags nicht so ein grob irgendetwas Süßes, sondern wir brauchen was Kleines, Feines, was uns entzückt. Es muss einen entzücken. Und Untertassen sind entzückend. Soweit sie mit Gold und Silber beschlagen sind.
Ich konfrontiere Sie jetzt mal mit entweder oder. Rote Beete.
Ja.
Pilze.
Mhm.
Aal.
Ja.
Rosenkohl.
Ja.
Grünkohl.
Ja.
Blumenkohl.
Ja.
Weißkohl.
Ja.
Meeresfrüchte.
Ja.
Kapern.
Ja.
Koriander.
Ja.
Ingwer, Oliven.
Ja.
Innereien.
Ja.
Es hört nicht auf. Ich wusste es, dass es so laufen würde. Gurken.
Ja.
Kümmel.
Ja.
Rosinen.
Ja.
Lakritz.
Ja.
Das kann doch nicht sein.
Mhm.
Austern, Gorgonzola, Fenchel.
Alles.
Alles.
Aber ich habe mir alles in feinster Qualität ausgedacht. Es gibt bei diesen Produkten viele, oft wenn die Leute sagen, nein, das esse ich nicht. Dann denke ich, wer hat denen die falschen gegeben als erstes? Und ich habe all diese Sachen, weiß ich, dass es die in hervorragender Qualität gibt. Sie haben nichts aufgezählt. Trüffelöl war nicht dabei, da hätte ich gebrüllt. Nein, gebrüllt. Und noch so ein paar Sardellen hätten sie auch noch da. Viele bekommen so eine dicke Zunge von den, ja, es ist nur von den billigen, von den schlechten. Aber es gibt Sardellen, die sind so gut. Und ich habe mir letzthin einer in der Schweiz eine Sardellenpaste gegeben, die hervorragend ist. Ich sehe nämlich praktisch nach dem Geschmack.
Da hat es funktioniert, sehen Sie?
Ja,
das
ja,
ist
ja.
dieses Sehnen.
Jetzt,
ja,
wo Sie es sagen, denke ich, oh, hätten wir das jetzt gut. Das war so hervorragend. Und immer, wenn die Leute sagen, nein, haben Sie das nur in sehr schlechter Qualität probiert.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Wasser oder Saft? Wir gehen jetzt mal bei allen Sachen davon aus, High Quality, damit Sie jetzt nicht immer, weil auch bei Sushi gibt es ja sehr viele Unterschiede und
ja,
so weiter.
Ja, aber ich mag beides. Also ich mag den Saft.
Wenn Sie sich entscheiden müssten, trinken Sie mehr Wasser oder mehr Saft?
Ich trinke mehr Wasser.
Das klingt wie ein Vorwurf, wenn Sie das sagen. An mich gerichtet.
Ja.
Sie wollten Wasser
weil
von mir.
Weil mein Mandarinensaft jetzt mich...
Oh, lecker.
Ja, sehen Sie mal. Also ich mache so einen
Mandarinensaft.
Ja, oh, das ist nicht Clementinen, Mandarinensaft. Zum Niederknien.
Den machen Sie selbst?
Ja, ich mache so einen, wir haben so einen Zerfter.
Ja.
Ich schäle die und mache sie ganz rein. So durch. Da kommt unten ein Mandarinensaft raus. Da willst du dich sofort auf die Knie setzen.
Grüner oder weißer Spargel?
Beide, wenn sie gut sind. Ja.
Also Apfel oder Birne?
Apfel.
Das ging schnell.
Ja.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Au. Hotdog oder Döner? Oh, Ihr Gesicht. Schade, dass das...
Ja, also beim Hotdog gibt es etwas, was ich sehr, sehr, sehr schätze, ist die Form. Du kannst es essen, obwohl du die Lippen eleganter essen und sieht immer noch...
Man kann einen Hotdog mit Lippenstift essen?
Ja.
Wie machen Sie das? Machen Sie das?
Ja, du hast ja oben und unten das Brot. Also jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe normalerweise einen Lippenstift, der nur bei Fett abgeht. Solange du immer ins Brot isst und nicht an dem Hotdog selber lutschst, bleibt der Lippenstift perfekt. Ja. Kannst du, bevor du zum Präsidenten gehst, dir noch einen kleinen Hotdog reinschieben.
Super. Weil manchmal isst man ja dann so vorsichtig oder macht den Mund so weit auf, dass die Unterlippe ans Kinn kommt und dann hat man unten so einen Lippenstiftstreifen. Hatten Sie das schon? So,
ja, das ist aber nicht mit normalen Lippen, kriegt man das nicht hin.
Mit normalen Lippen kriegt man das nicht hin. Mit künstlichen Lippen ja, natürlich schon.
Ja, ja, ja. Hm. Und Döner, ja, da musst du dich hinsetzen, damit das dir nicht in die Ellbogen da reinläuft und so. Oh, oh.
Was liegt denn Ihrer Meinung nach auf der perfekten Pizza?
Ja, mal anständige Tomaten richtig gemacht, gell? Und dann Oregano und ein bisschen von diesem Käse.
Büffelmozzarella oder Emmentaler oder
was? Nein, 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 dieses Mozzarella, ja.
Mozzarella. Hm? Dreimal. Dreimal wird es Toast Hawaii live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de. Ich wünschte, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit. Fürs Thema Essen sind wir jetzt leider durch, auch wenn es noch ganz viel, endlos viel mit Ihnen zu besprechen gibt. Wir müssen vielleicht so eine Sonderedition machen. Ich danke Ihnen wirklich sehr. Danke. Und zum Abschied würden Sie jetzt, wenn das ein Essen wäre, würden Sie noch ein Dessert nehmen, ein Cappuccino, einen Schnaps. Wie gehen Sie raus aus einem guten Essen? Ganz zum Schluss, am Abend. Und zum Schluss das Dessert.
Ja, eigentlich nicht so was. Abends schon mal gar nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn ich erhalte mir diesen Geschmack von dem Essen.
Der bleibt ja im Mund ein bisschen.
Okay. Aber das liebe ich sehr.
Frau Linzer, ich habe mich wirklich sehr gefreut und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Haben Sie vielen Dank.
Danke Ihnen auch. Merci.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.